ein seltsames Geräusch. Irgendwo im Unterholz. Ein Tier? Vielleicht ein gefährliches? Womöglich eine große Säbelzahnkatze? In grauer Vorzeit haben unsere Vorfahren in solchen Situationen vermutlich so reagiert. Sie zogen die Ohren hoch und drehten sie in Richtung Unterholz. Sie spitzten also die Ohren, um das Geräusch besser wahrnehmen zu können. Das ist sehr lange her. Heute lauern im Unterholz nur noch selten Gefahren. Und trotzdem haben wir sie noch. Die Muskeln zum Ohrenspitzen.
Ja, also der Mensch hat ja tatsächlich noch mehrere Muskeln am Ohr, in der Zahl sogar 9 Stück.
Sagt der Neurowissenschaftler Dr. Andreas Schröer. Er forscht an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes.
Also es gibt einen Muskel, der ist quasi hinter dem Ohr so ein bisschen, vor dem Ohr, über dem Ohr und dann auch auf der Ohrmuschel gibt es auch mehrere. Und meistens geht man davon aus, dass die eigentlich keine wirkliche Funktion mehr haben.
Wir spitzen unsere Ohren also nur noch im übertragenen Sinne. Eigentlich. Aber in bestimmten Situationen versuchen wir doch noch, sie zu spitzen. Das konnten Schröer und sein Team in Experimenten zeigen. Dafür platzierten sie rund um ihre Probandinnen und Probanden verschiedene Geräuschquellen. Einer davon sollten sie folgen.
Man kann sich so ein bisschen vorstellen, wenn man in einem Restaurant sitzt und jemandem zuhören will und es ist sehr voll. Und da muss man sich eben sehr viel anstrengen, das alles zu verstehen und alles andere auszublenden.
Während des Experiments haben die Forschenden die Aktivität der Muskeln rund ums Ohr gemessen, und zwar mit Hilfe von Elektroden.
Die legt man auf der Haut auf, und wenn der Muskel sich eben anspannt, dann kann man diese elektrische Aktivität bei der Anspannung messen. Und wir konnten eben sehen, dass der Muskel, der über dem Ohr ist, eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat.
Also genau der Muskel, mit dem unsere Vorfahren die Ohren gespitzt haben, um besser hören zu können. Vielleicht haben sie auf diese Weise aber auch soziale Signale ausgesendet. Im Tierreich ist das heute noch weit verbreitet.
Bei Hunden kennt man es wahrscheinlich auch sehr gut, dass da die Ohren man sehr viel interpretieren kann, wie sie sich fühlen.
Aber auch wenn sich beim Menschen noch heute die Muskeln überm Ohr anspannen, tatsächlich besser hören kann man dadurch nicht. Dafür ist die Aktivität des Muskels zu klein.
Also die Aktivität ist wirklich so klein, dass wir da eigentlich nicht davon ausgehen, wirklich viel Bewegung zu sehen. Allerdings ist es ganz lustig, dass nach unserer Studie, nachdem die veröffentlicht wurde, haben wir auch E-Mails bekommen von Leuten, die gemeint haben, ja, sie merken, dass manchmal ihre Ohren sich irgendwie bewegen.
Wobei manche Menschen mit den Ohren auch richtig wackeln können. Sie spannen dafür zum Beispiel die Muskeln hinter den Ohren an und ziehen sie auf diese Weise nach hinten. Schätzungen zufolge kann das jeder Fünfte, also gar nicht so wenige.
Und wir kennen auch Leute, die können links und rechts getrennt, nach hinten, ein bisschen nach oben. Das ist ja variabel bei vielen Leuten.
Heute haben diese Muskeln keine wirkliche Funktion mehr, abgesehen vielleicht vom Partygag. Doch vor vielen Millionen Jahren hatten unsere Vorfahren einen klaren Vorteil, wenn sie bedrohliche Geräusche früh wahrnahmen. Denn wer das Raubtier im Unterholz rechtzeitig bemerkte, konnte sich in Sicherheit bringen. Alle anderen erwischte die Säbelzahnkatze. Es war eben eine ganz andere Welt damals. Überall lauerten Gefahren. Nahrung musste mühsam gesammelt oder gejagt werden. Und den Winter musste man ohne wärmende Heizung überstehen. Deshalb hatten unsere Vorfahren auch ganz andere Fähigkeiten. Sie konnten nicht nur die Ohren spitzen, sondern auch ihr Fell aufplustern oder blitzschnell auf Bäume klettern. Heute sind viele dieser Fähigkeiten und die dazugehörigen körperlichen Merkmale verloren gegangen. Aber in Ansätzen lassen sich einige noch erkennen. Forschende sprechen von rudimentären Organen oder rudimentären Strukturen.
Darunter versteht man Überbleibsel aus früheren Zeiten der Evolution, also zurückgebildete Körperteile, auch Verhaltensweisen, die vielleicht früher in der Evolution mal eine Bedeutung hatten und inzwischen diese Bedeutung verloren haben und sich von daher zurückgebildet haben.
Sagt der Evolutionsbiologe und Buchautor Thomas Junker. Er ist Professor an der Universität Tübingen. Die Evolution ist ein andauernder Prozess und auch heute nicht abgeschlossen. Wir verändern uns permanent und passen uns auf diese Weise immer wieder an unsere Umgebung an.
Das heißt, die Lebensweise, die Umwelt eines Tieres oder einer Pflanze ändert sich ständig und von daher werden auch bestimmte Dinge wichtiger, andere Dinge werden unwichtiger, eigentlich ständig. Und diese Dinge, die also unwichtiger werden, die verschwinden dann langsam oder nehmen eine andere Funktion an.
Beispiele für solche evolutionären Überbleibsel gibt es viele.
Ein bekanntes Beispiel sind die Weisheitszähne bei Menschen.
Zum Kauen brauchen wir die Weisheitszähne nicht mehr. Dafür reichen im Prinzip die übrigen Zähne aus. Vielmehr ist es heute so, dass die Weisheitszähne bei vielen Menschen Probleme bereiten. Sie haben oft nicht genug Platz und drücken auf benachbarte Zähne und entzünden sich. Das liegt daran, dass unser ganzes Gebiss im Laufe der Evolution kleiner geworden ist.
Unser ganzes Gebiss ist ja stark reduziert. Man könnte sogar sagen, wir haben ein rudimentäres Gebiss, wenn man mal andere Tiere anschaut.
Im Gegensatz zu einigen Tieren reißen wir aber eben auch keine Fleischstücke mehr aus der Beute und kauen auch nicht stundenlang auf harten Knollen und Wurzeln herum.
Warum ist es so? Weil Menschen vor 2 Millionen Jahren ungefähr sich mit dem Feuer angefreundet haben, die Nahrung kochen und von daher diese Aufgabe, die jetzt das Feuer durch diese Bearbeitung der Nahrungsmittel übernimmt, die müssen wir nicht mehr selber machen und dadurch können diese Körperteile reduziert werden bei uns.
Einige Forschende gehen davon aus, dass unser Vorfahr Homo erectus vor 2 Millionen Jahren begann, seine Nahrung mit Hilfe von Feuer zu garen. Darauf deuten einige Funde in Ostafrika hin. Dieser bedeutende Schritt in der Entwicklung des Menschen hat eine ganze Reihe von anatomischen Veränderungen angestoßen. Reduzierte Kaumuskeln, kleinerer Kiefer, kürzerer Verdauungstrakt. Wobei die langen, scharfen Eckzähne, die wir heute noch in Ansätzen haben, auch noch eine andere Funktion hatten, als Nahrung zu zerkleinern.
Die Eckzähne, ja, die sind bei uns ja klein geworden. Wenn Sie einen Hund haben oder eine Katze, die haben diese Eckzähne, die sehr gut sind, um eine Beute zu fassen. Ja, bei den Schimpansen dienen sie auch dazu, zu kämpfen gegeneinander. Also diese Männchen vor allem haben diese hervorgehobenen Eckzähne, denen kämpfen sie dann gegeneinander.
Und anders als viele Tiere haben wir auch keinen Schwanz mehr, sondern einen verkümmerten Rest am Ende der Wirbelsäule, das Steißbein. Ebenfalls eine rudimentäre Struktur.
Die vierfüßigen Vorfahren der Menschen hatten ja einen Schwanz und dann ist sozusagen der Rest dieser Wirbel sind noch dabei eben sehr reduziert.
Ein beweglicher Schwanz ist sehr hilfreich beim Klettern. Man kann mit ihm zum Beispiel das Gleichgewicht ausbalancieren. Auch das können wir Menschen heute nicht mehr wirklich gut, aber wir brauchen diese Fähigkeit eben auch nicht mehr wirklich. Denn auf Bäume klettern wir nur noch selten und wenn, dann meistens zum Spaß. Unsere Vorfahren haben es sich eben vor sehr langer Zeit schon am Boden eingerichtet. Auch das hat eine ganze Reihe von körperlichen Veränderungen angestoßen. Unsere Füße zum Beispiel eignen sich heute kaum noch zum Klettern. Anders als bei unseren nächsten Verwandten.
Die Füße der Schimpansen sind eigentlich wie Hände und unsere sind, wenn man so will, als Greiforgane zurückgebildet. Ja, da kann man nicht mehr gut klettern damit oder greifen kann man eigentlich gar nicht mehr richtig.
Wie sehr die Füße von Schimpansen Händen ähneln, hat Junker bei der Begegnung mit einer freundlichen Schimpansin erlebt.
Die hatte ich auf dem Arm und dann war sie nervös und dann hat sie mir den Fuß gegeben wie eine Hand. Weil in der Hand hat sie was zu fressen und dann waren die Hände belegt und dann hat sie mir quasi den Fuß gegeben.
Wie Schimpansen heute noch, nutzten auch unsere Vorfahren ihre Füße zum Greifen und Klettern. Entsprechend waren ihre Füße gebaut. Der große Zeh stand seitlich ab und eignete sich hervorragend zum Festhalten, ähnlich wie unser Daumen. Heute hingegen steht der große Zeh in einer Reihe mit den anderen Zehen und stört so nicht beim Laufen, genauer gesagt beim Abrollen der Füße. Und auch ein anderes evolutionäres Überbleibsel stört in der Regel nicht. Deshalb kennen es viele vermutlich gar nicht, wobei es auch nicht jeder hat. Es geht um die Sehnen am Übergang von der Hand zum Unterarm.
Und da gibt es manche Menschen, die haben eine Sehne und manche haben zwei Sehnen.
Wie viele Sehnen man selbst hat, lässt sich leicht beobachten. Man legt den Unterarm auf einen Tisch, die Handfläche zeigt nach oben. Dann Daumen und den kleinen Finger zueinander bewegen und gleichzeitig die Hand leicht beugen und vielleicht etwas drehen. Bei manchen Menschen tritt dabei am Unterarm eine Sehne hervor, bei anderen zwei und bei wieder anderen gibt es gar keine. Vor- oder Nachteile hat man dadurch aber heute nicht mehr.
Man geht davon aus, dass als unsere Vorfahren noch auf den Armen gelaufen sind, dass da zwei Sehnen zur Stabilisierung sehr wichtig waren. Allerdings, seit wir aufrecht gehen, hat das keinen wirklichen Vorteil mehr gebracht und deshalb haben manche das eben verloren.
Man könnte die Sehne deshalb im Prinzip auch entfernen. Und tatsächlich wird sie in der Chirurgie manchmal als Transplantat genutzt. Zum Beispiel, um eine andere Sehne zu rekonstruieren, die bei einem Unfall zerstört wurde. Daneben gibt es auch einige Verhaltensweisen, Reflexe, die erhalten geblieben sind, obwohl sie nicht mehr so richtig Sinn machen. Die Gänsehaut zum Beispiel. Früher stellte sich bei unseren Vorfahren bei Furcht reflexartig das Fell auf. Sie wirkten dadurch größer und eindrucksvoller. Wir plusterten uns also gewissermaßen auf. Und auch bei Kälte war die Gänsehaut praktisch, denn das aufgestellte Fell hielt die Kälte vom Körper ein Stück weit ab. Heute bekommen wir zwar immer noch eine Gänsehaut, aber so richtig Sinn macht das nicht mehr ohne Fell. Das gilt auch für einen Reflex, den Säuglinge noch haben, der Greif- oder Klammerreflex. Der wird aktiv, wenn Säuglinge auf dem Arm mal aus Versehen ruckartig ein Stück nach unten rutschen.
Und da kann man beobachten, dass sie dann mit den Armen so nach oben gehen, als wollten sie sich in das nicht vorhandene Fell der Menschenmutter reinkrallen.
Noch so ein Überbleibsel der Evolution. Wobei sich die Frage stellt, warum entwickelt sich der Reflex eigentlich nicht ganz zurück? Warum bleibt er in Ansätzen erhalten? Genau wie das Steißbein, die Weisheitszähne oder auch die Muskeln zum Ohrenspitzen.
Die bleiben erhalten, weil das scheinbar in der embryonalen Entwicklung angelegt wird und dieser Weg lässt sich sozusagen nicht abkürzen oder auflösen.
Besonders anschaulich wird das an Höhlentieren, wie zum Beispiel dem Grottenolm. Der lebt in unterirdischen Gängen in tiefster Finsternis. Augen hat er trotzdem noch, auch wenn er damit nichts sehen kann.
Die werden natürlich auch angelegt bei diesen Tieren, beim Grottenolm, bei Amphibien und so weiter, sehr früh. Und im Zusammenhang mit anderen, zum Beispiel mit der Entwicklung des Kopfes, entsteht dann diese Struktur. Wenn die jetzt wegfallen würde, würde das vielleicht Probleme machen bei der ganzen Embryonalentwicklung des Schädels. So versucht man es zu erklären.
Hinzu kommt, die Evolution verläuft in der Regel nicht geradlinig, sondern in vielen kleinen Schritten. Ständig gibt es kleine Veränderungen. Wenn eine davon die Überlebenschancen eines Lebewesens erhöht, wird sie mit größerer Wahrscheinlichkeit an die nächste Generation weitergegeben. Tiere oder Menschen ohne dieses vorteilhafte Merkmal werden nach und nach verdrängt. Diesen Prozess nennt man natürliche Auslese. Erstmals systematisch beschrieben hat ihn der Naturforscher Charles Darwin. Unter anderem anhand von Insekten, die keine Flügel haben.
Das hat schon Darwin fasziniert, dass auf Madeira gibt es ganz viele Käferarten, die keine Flügel mehr haben. Die haben dann so rudimentäre Körperteile, aber eigentlich können sie nicht mehr fliegen oder sind fast völlig verschwunden. Warum ist es so? Seine Erklärung, die wahrscheinlich stimmt, ist, dass das sehr windig ist auf diesen ozeanischen Inseln wie Madeira oder anderen Inseln. Und die fliegen konnten, sind halt öfters mal ins Meer geflogen.
Ein kräftiger Windstoß und schon waren die Insekten, die zufällig gerade ihre Flügel aufgespannt hatten, weit draußen auf dem Meer. Sie schafften es nicht mehr zurück zur Insel und konnten sich nicht fortpflanzen. Nach und nach setzten sich daher jene Tiere durch, deren Flügel sich zurückgebildet hatten.
Und die sozusagen auf dem Boden blieben oder bleiben mussten tendenziell, die sind dann übrig geblieben. Also das wäre die Entstehung oder die Reduktion so eines Merkmals durch die natürliche Auslese, dass die halt verschwinden.
Für Darwin waren rudimentäre Strukturen sogar ein wichtiges Argument, um seine Evolutionstheorie zu untermauern. Denn zu seiner Zeit, also im 19. Jahrhundert, war die gängige Auffassung, Gott habe alle Lebewesen so erschaffen, wie sie damals aussahen.
Und da er ja die Evolution beweisen wollte, zeigen wollte, dass wir nicht erschaffen wurden, so wie wir sind, jetzt vor 10.000 Jahren, sondern dass das alles ein langer Prozess ist, war das natürlich ein wunderbarer Beleg dafür, dass diese Evolution existiert und dann zum Teil natürlich auch, wie sie existiert, wie dieser Stammbaum ist, wenn man ein Merkmal findet, eine nahe verwandte Tiergruppe hat es dann noch ausgebildet. Und diese andere Tiergruppe, die so ähnlich ist, hat es reduziert. Dann sieht man, wie vielleicht der gemeinsame Vorfahre aussah. Also man kann das dann auch noch konkret anwenden. Deswegen fand er das sehr gut und hat das sozusagen als einen Teil der Evolutionsbeweise, könnte man vielleicht sagen, genannt.
Aber die natürliche Auslese ist nicht der einzige Grund, warum sich körperliche Merkmale zurückentwickeln.
Der zweite Mechanismus ist wahrscheinlich der, dass wenn ein Organ nicht mehr benutzt wird, dass es dann nichts mehr ausmacht, wenn dann da Mutationen auftreten, die vielleicht dieses Organ funktionsunfähiger machen.
Dafür muss man wissen, Mutationen, also Veränderungen im Erbgut, gibt es ständig. Die allermeisten werden von unserem Körper sofort repariert oder die betroffenen Zellen werden aussortiert und dadurch unschädlich gemacht.
Und wenn das jetzt aber in einem Organ oder Körperteil auftritt, das nicht wichtig ist, dann macht das nichts. Und auf die Weise, weil es, wenn man so will, nicht gewartet wird, wird es halt einfach immer schlechter. Und ist natürlich auch ökonomisch für einen Organismus, keine Energie in ein Organ zu stecken, das nicht gebraucht wird.
Das Organ bleibt dann als evolutionäres Überbleibsel, als rudimentäre Struktur erhalten. Das passiert nicht über Nacht, sondern in der Regel über sehr lange Zeiträume.
Je nachdem, wie groß dieser Selektionsdruck ist, wie schnell diese Generationszyklen sind, bei Insekten geht es ja oft schneller, sagen wir mal Hunderte bis Tausende von Jahren. Und dann bei einem langlebigen Säugetier wie den Menschen, dann dauert es eben noch länger. Hunderttausende vielleicht.
Allerdings können zurückgebildete Merkmale nach Hunderttausenden oder auch Millionen von Jahren vereinzelt wieder zum Vorschein kommen. Beispiel Fell. Das hat sich im Laufe der Zeit stark zurückentwickelt. Offenbar ein Vorteil für unsere Vorfahren.
Und zwar war das wahrscheinlich so, dass sie einfach besser unter Hitzebelastung, also in Afrika, in der Savanne, laufen können über längere Strecken. Und so ein Fell ist ja wie ein Kleidungsstück und dann wird die Hitze einfach nicht so, die Körperwärme nicht so abgeführt.
Sehr selten werden allerdings Kinder geboren, die wieder ein richtiges Fell haben.
Ab und zu gibt's dann mal eine Rückmutation, dass diese ursprüngliche Merkmal sich dann doch wieder durchsetzen kann.
Das zeigt, dass wir im Prinzip alle Anlagen unserer Vorfahren in gewisser Weise noch in uns tragen.
Das ist ja weggegangen, sagen wir, durch eine Mutation. Mit dem Fell beispielsweise wurde irgendwie ein Gen ausgeschaltet. Und wenn das durch eine andere Mutation wieder angeschaltet wird, dann kommt's eben wieder zu diesem alten, wenn man so will, alten Merkmal, also dass Menschen dichtes Fell haben. Aber daran sieht man das, was das Interessante ist, dass dieser Mechanismus, diese Gene, die das produzieren, sagen wir das Fell, dass die nicht weg sind, sondern einfach nur abgeschaltet sind und tatsächlich wieder reaktiviert werden können.
Die Evolution ist eben ein komplexer und manchmal auch erstaunlicher Prozess. Man fragt sich deshalb, was als nächstes kommt. Wie könnte der Mensch in Zukunft aussehen? Welche Merkmale bilden sich zurück? Auf was können wir verzichten? Weisheitszähne. Denken jetzt vielleicht diejenigen, die davon geplagt sind, wobei das über die natürliche Auslese eher nicht passieren wird.
Weil sie natürlich keinen Fortpflanzungsnachteil haben. Wenn sie Weisheitszähne haben, hat man eigentlich nicht, weil die werden dann halt entfernt. Es sterben ja die Leute durch entzündete Weisheitszähne nicht. Von daher ist da kein Selektionsdruck.
Die natürliche Auslese haben wir ein Stück weit entschärft. Dank moderner Medizin, Technik und unserer komfortablen Lebensweise. Kein Wunder also, dass Fähigkeiten, die früher überlebenswichtig waren, verloren gegangen sind. Manche Forscher sorgten sich deshalb darum, wie es mit den Menschen weitergeht. Zum Beispiel Konrad Lorenz, der die moderne Verhaltensbiologie mitbegründet hat.
Konrad Lorenz hat in dem Zusammenhang von der Verhausschweinung des Menschen gesprochen. Also, Sie kennen den Unterschied zwischen einem Hausschwein, das ist so rosa und dick, und eigentlich nicht mehr so richtig fit, um in der Natur zu überleben. Und so ein Wildschwein ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ja, diese sind auch wild und rennen schnell und so weiter. Und ähnlich sind also die Menschen jetzt durch ihre Lebensweise, verwandeln sich vom Wildschwein ins Hausschwein.
Wobei das eine sehr einseitige Betrachtung von Hausschweinen ist. Rund und dick sind sie, das stimmt, aber auch sehr sozial und empathisch, wie Studien immer wieder zeigen. Und die gleiche Überlegung könnte man auch für uns Menschen anstellen. So richtig wildnistauglich sind wir heute nicht mehr, aber in sozialer Hinsicht haben wir uns vielleicht stark weiterentwickelt. Auch das ist eine Theorie, über die Forschende diskutieren.
Man hat zum Beispiel sich Gedanken gemacht, was ist denn passiert in dem Moment, wo Menschen, das ist ja nicht so lange her, in Städten begonnen haben zu leben. Das ist ja eine ganz andere Sache, ob sie jetzt mit ihren Verwandten mit 20, 30 Leuten oder 50 vielleicht in irgendeiner Jäger- und Sammlerhorde leben oder ob sie mit 1000 Leuten in einer Stadt leben. Das hat ja schon vor 10.000 Jahren begonnen. Und ob da nicht zum Beispiel ein starker Selektionsdruck auch auf so eine Art Sozialverträglichkeit oder auch Toleranz dagegenüber, dass da so viele Leute sind. Ja, das muss man ja auch ertragen. Wenn man mal mit der U-Bahn fährt, weiß man das. Ja, das ist ja, manchmal sind es einem einfach zu viele. Aber wir sind schon relativ tolerant auf diese, sozusagen auf eine große Zahl von Menschen. Und ob da nicht ein großer Selektionsdruck existierte, dass manche Menschen das nicht so konnten, dann vielleicht straffällig wurden, aggressiv wurden und dann tatsächlich aus der Gruppe, aus der Stadt geworfen wurden, dann starben oder ins Gefängnis und sich dann nicht fortpflanzen konnten. Also ob wir da nicht einen starken Sozialselektionsdruck haben, das wurde auch überlegt. Ich finde es nicht unplausibel.
Das Leben in der Stadt. Auch da könnte es also eine evolutionäre Anpassung gegeben haben. Und zwar mit Blick auf soziale Fähigkeiten. Und wer weiß, vielleicht entwickelt sich der Mensch in den nächsten Jahrtausenden vor allem in dieser Hinsicht weiter. Und irgendwann blickt er dann zurück auf seine Vorfahren, die Anfang des 21. Jahrhunderts lebten und denkt, wie ungesittet die Menschen damals doch waren. Zähne fletschen, Ohren spitzen, Fell aufstellen. Das war ein Beitrag von Maike Broska über die Fähigkeiten des Menschen, die im Laufe der Evolution verloren gegangen sind. Viele weitere Beiträge von Radio Wissen erzählen noch mehr von den erstaunlichen Auswirkungen der Evolution. Und wer sich für geschichtliche Themen interessiert, dem empfehlen wir einen Podcast zu den Nürnberger Prozessen bei Das Wissen. Diese begannen vor genau 80 Jahren. Erstmals mussten sich die Kriegsverlierer in einem rechtsstaatlichen Verfahren verantworten. Nach dem NS-Hauptkriegsverbrecherprozess der Siegermächte 1945 strengten die USA in Nürnberg noch 12 weitere Prozesse gegen Vertreter des NS-Staats an. Sie stehen bis heute im Schatten des Prozesses gegen die NS-Führungsspitze. Dabei waren die Nachfolgeverfahren von zentraler Bedeutung, offenbarten sie doch, wie tief die deutsche Gesellschaft in die NS-Verbrechen verstrickt war. Die meisten Deutschen wollten davon aber nichts wissen. Die Folge mit dem Titel Nürnberg 1945, die Prozesse, die Deutschland nicht wollte, finden Sie in der ARD-Audiothek. Der Link ist in den Shownotes.